So, guten Tag. Guten Tag. Oder grüß dich, oder wie muss man das sagen, ja. Anscheinend sind viele Männer sehr erschrocken über das, was ich den Frauen gestern gesagt habe, dass sie lieber nicht erschienen sind hier. Und haben gedacht, wer weiß, was der uns heute auftischt hier. Aber schön, dass ihr hier seid und dass wir hier miteinander Zeit verbringen können zu einem Thema, das mir ja alle Freiheiten gibt. Es ist ja nur zwei Worte eigentlich. Ihr Männer. So, das ist das Thema. Und da habe ich jetzt völlige Narrenfreiheit zu sagen, was immer mir auch wichtig ist. Und das tue ich jetzt auch sehr, sehr gerne, weil es mir genauso wichtig, wie es mir gestern war, den Frauen etwas mit auf den Weg zu geben, was für mich absolute Premiere war. So etwas habe ich noch nie gemacht, eine Frauenstunde in dieser Art zu halten. Männerstunden, klar, das ist von der Natur her schon öfter begegnet. Und jetzt hoffe ich, dass wir auch einen gewinnbringenden Nachmittag miteinander haben. Ich stelle mir das so vor, dass ich jetzt mal einen Teil halte. Dann würde man eine kleine Pause machen, um vielleicht einen Schluck Wasser zu trinken oder wie auch immer. Und dann kommt der zweite Teil. Und damit ihr vorgewarnt seid, ich habe gestern den Frauen etwas gesagt, weil ich bei denen das Gleiche festgestellt habe. Nicht ganz so extrem wie bei euch. Ich finde es immer wichtig, wenn man zu einem Vortrag geht, dass man drei Dinge dabei hat. Eine Bibel, denn ihr müsst nachlesen, was ich lese. Zweitens ein Stück Papier und drittens einen Stift, um sich das aufzuschreiben, was wichtig ist. Das habe ich gestern Abend vergessen und heute auch. Und deswegen machen wir jetzt mal einen Aufnahmestopp und ich würde sagen, ihr bewaffnet euch jetzt. Kann einer vielleicht Stifte holen und Papier, einer ein paar Bibeln bringen. Das wäre mir sehr wichtig, denn ich will, dass ihr Männer des Wortes Gottes seid und dass ihr deswegen mit dem Wort Gottes mitarbeitet. Also das nächste Mal, wenn ich komme, brauche ich das nicht mehr sagen, bitte Bibel, Papier und Stift mitnehmen, denn ihr werdet das brauchen. Eure Frauen wollen ja heute Abend Bericht haben, was habt denn ihr gesagt gekriegt? Und es sei denn, ihr seid Superhirner, dass ihr euch das alles merken könnt, dann sollt ihr ihnen was Anständiges zu sagen haben. Ja, warten wir noch einen kleinen Moment. Okay, dann sind alle ausgestattet. So, jetzt geht's gleich richtig los. Ich möchte heute Nachmittag mit euch über vier Männer sprechen aus der Bibel und da einiges wichtig machen. Das erste wird der Adam sein, der zweite der Mose, der dritte der Salomo und der vierte der Jeremia. Von diesen vier Männern wollen wir etwas lernen und vom Adam werden wir am ausführlichsten lernen. Wir schlagen mal auf, ihr wisst ja, wo die Geschichte von Adam zu finden ist. Das muss ich euch nicht sagen. Wenn ich jetzt sehe, dass einer hinten anfängt zu blättern, ist er entweder arabisch oder er kennt sich in der Bibel noch nicht so aus. Aber natürlich finden wir die Geschichte von Adam ganz, ganz vorne und wir beginnen auch mal gleich im ersten Kapitel. Ich habe das gestern auch gesagt, wenn ich Themen grundlegend behandeln will, beginne ich oft im ersten Buch Mose, denn das erste Buch Mose heißt vom Originaltitel her das Buch der Anfänge. Und deswegen, das ist mir oft sehr wichtig, an den Anfang zurückzugehen, um ein Thema zu erfassen. Und das ist auch für das Thema Mannsein sehr wichtig. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und dazu noch Kapitel 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Als Gott den Menschen schuf und er zunächst einmal im nicht gefallenen Zustand war, hat der Mensch natürlich den Vorstellungen Gottes 100% entsprochen und auch etwas widergespiegelt von dem, wie Gott ist. Etwas von der Herrlichkeit, von der Majestät Gottes war im Menschsein sichtbar geworden. Und auch heute soll in unserem Mannsein etwas sichtbar werden von dem, wie Gott ist. Gott hat den Menschen gemacht nach seinem Bild, einmal rein äußerlich, entsprechen wir in irgendeiner Weise Gott. Wir haben ihn alle noch nicht gesehen, aber er hat uns geschaffen nach seinem Bild. Auch in was den Geist angeht, das heißt die Fähigkeit zu denken und vor allen Dingen die Fähigkeit mit Gott Verbindung aufzunehmen und auch was die Seele angeht, der Wille, die Vernunft, der Verstand des Menschen, all das macht ihn Gott ähnlich. So hat Gott uns gemacht. Und vor dem Sündenfall war alles, was Gott dem Adam an Auftrag gegeben hat, zugleich auch Auftrag an die Eva. Gott hat vor dem Sündenfall zwischen Adam und Eva gar keinen großen Unterschied gemacht. Das fiel mir in der Vorbereitung für die Frauenstunde auf. Denn im Kapitel 5, im Vers 1 und 2, lesen wir Folgendes. Sehr interessant. 1. Mose 5, Vers 1 und 2. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie schuf und Mensch auf Hebräisch ist Adam. Adam heißt nichts anderes als Mensch. Er gab beiden den Namen Mensch. Also Gott hat Adam und Eva als absolute Einheit gesehen, die miteinander Menschsein verkörpern, genauso wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist miteinander Gott verkörpern. Da eine Dreiheit, bei Menschen nur eine Zweiheit, schon mal um zu zeigen, dass der Mensch unter dem Herrn steht. Es ist auch sehr wichtig, dass wir Frauen deswegen nicht als etwas Zweitrangiges ansehen, sondern Gott hat dem Mann und der Frau gemeinsam einen Auftrag gegeben für die Gesellschaft, das Leben auf dieser Erde und auch den Auftrag gegeben, Gemeinde Jesu zu bauen. Auch wenn er Aufgaben und Verantwortungen verschieden verteilt hat und auch für die Frauen im Besonderen begrenzt hat nach dem Sündenfall. Also wir als Männer dürfen etwas widerspiegeln von dem, wie Gott ist, und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und den haben wir gelesen im Kapitel 2, im Vers 15, dass der Mensch den Garten Eden, das heißt den Raum, den Gott ihm gegeben hat zum Leben, bebaut und bewahrt. Ich habe darüber eine Weile nachgedacht. Das war ja damals vor allen Dingen im landwirtschaftlichen Sinne. Ja, er hat einen Garten gehabt, den galt es zu bebauen und zu bewahren. Und was immer es auch vor dem Sündenfall im Garten schon zu tun hat. Ich glaube, der Uli Graml ist, glaube ich, Gärtner, oder nicht? Ja, so war es in der Art. Ja, der hat heute sicherlich in einem Garten unangenehmere Aufgaben, als es vor dem Sündenfall war. Denn das mit den Dornen und Disteln kam die erst mit dem Sündenfall. Aber der Mensch war auf die Erde gesetzt, um sie zu entfalten, um sie zu bebauen, um die Möglichkeiten zu nutzen, die diese Erde uns zum Leben gibt. Und wenn ich heute auch Dinge beobachte, auch wenn sie mir persönlich nicht so liegen, im Bauwesen, in der Technik und all diese Dinge, das ist Ausdruck der Genialität, die Gott in den Menschen gelegt hat, um Dinge zu entwickeln, die Gott in die Erde hineingelegt hat. Als Adam und Eva geschaffen wurden, da hat man noch keine Vorstellung gehabt von Airbags oder von Handys oder von drahtloser Kommunikation. Das war ja völlig fremd. Und all das hat Gott dem Menschen ermöglicht, auf dieser Erde zu schaffen. Und ich finde das immer wieder spannend, was der Mensch zu Wege bringt. Und solange der Mensch sich dafür nicht selber vergöttert und daraus ableitet, uns sei ja nichts unmöglich und wir bräuchten ja keinen Gott, weil wir ja alle so gut und so schlau sind, ist das etwas Gewaltiges. Wir dürfen also diese Erde nutzen, wir dürfen sie entwickeln, wir dürfen sie gestalten, wenn wir es in rechter Weise tun, zur Ehre Gottes, in der Abhängigkeit von ihm, all das dürfen wir tun. Dazu gehört Arbeiten, dazu gehört Fleiß, dazu gehört Anstrengung, dazu gehören Opfer. All das ist in der Menschheit so gewesen, damit wir auf dem Stand sind, auf dem wir heute uns befinden. Und für all das, für dieses Leben auf dieser Erde, hat Gott auch dem Mann und dem Mann im Besonderen Verantwortung gegeben. Damals begrenzt auf den Garten Eden, der auch Garten Gottes genannt wird, da hat Gott uns hineingestellt. Und ich glaube, das wird auch immer wieder deutlich in unserer Gesellschaft, wird deutlich in der Gemeinde Jesu, wird deutlich, wenn ein Mann eine Familie gründet, dass er etwas baut und entwickelt und nach vorne bringt. Und ich glaube, auch deswegen sollten wir als Christen durchaus auf dieser Welt einen sehr guten Beitrag bringen, um unsere Welt zu gestalten, auch im äußeren Sinne. Ich meine das nicht nur im geistlichen Sinn. Und deswegen sind Arbeiten, die wir auf der Erde tun, wenn sie nicht sündig sind vom im moralischen Sinne, immer auch etwas im Sinne unseres Herrn, auch wenn wir auf einer anderen Ebene sind wie die Menschen in der Zeit der Bibel. Gott hat uns Fähigkeiten gegeben, etwas zu entwickeln, und das sollten wir fröhlich nutzen, auch unsere Fähigkeiten, unsere Interessen, unsere Ausbildung. Deswegen sage ich jungen Leuten, sie müssten nicht alle nach Doktortiteln oder Professorenstellen streben, aber sie sollen das Beste machen aus dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Das hat Gott ihnen gegeben, um diese Welt zu entwickeln, und da sollen wir anständig arbeiten und sollen wir qualitativ gute Arbeit abliefern, weil Gott uns das auch als Auftrag in diese Welt gegeben hat. Und zweitens wird dem Menschen gesagt, er soll diese Schöpfung auch bewahren. Nun könnten wir uns natürlich ein bisschen verlieren, vielleicht in Fragen des Umweltschutzes und solche Dinge. Da bin ich aber nicht firm, da bin ich auch noch nicht so ganz sicher, inwieweit da noch was zu retten ist oder ob wir nicht schon unter einem Gericht Gottes stehen, der Dinge vorhergesagt hat, die am Ende der Zeit geschehen. Aber wir haben diese Welt und wir haben das Leben in dieser Welt auch zu schützen. Und damit meine ich eben nicht nur Dinge des Umweltschutzes, sondern allgemein das Leben auf dieser Erde zu schützen. Das heißt, unseren Beitrag zu bringen, dass ein gutes Miteinander in unserer Welt möglich ist. Dazu kann auch einmal ein Engagement in der Stadt für andere Menschen gehören, auch im ehrenamtlichen Sinne, im karitativen Sinne, zugunsten der Stadt, in der wir leben. Und natürlich auch im Besonderen die Bewahrung seiner Gemeinde, die wir schützen sollen vor Irrlehren, vor zerstörerischen Einflüssen. Hier hat Gott uns als Männern, denke ich, einen großen Auftrag gegeben. Und dieses Wort bewahren, das hier in Kapitel 2, Vers 15 steht, kommt im ersten Buch Mose öfter mal vor. Und ich nenne euch mal 3, 4 Stellen, wo das auch vorkommt, damit ihr seht, wie breit das gefächert ist. Und zwar in Kapitel 4, Vers 9, eine Stelle, die wir sehr gut kennen. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und dieses Wort Hüter ist das gleiche Wort wie das Wort bewahren in Bezug auf die Schöpfung. Also aufpassen, schützen, fürsorglich sein. Oder Kapitel 17, Vers 9 und 10. Oder Vers 9 genügt, 17, 9. Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott gibt uns also den Auftrag, sein Wort zu bewahren, auch zum Beispiel in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, hat uns Gott auch einen Auftrag gegeben, schützend unsere Hand darüber zu halten, dass Gottes Wort die Bedeutung behält, die es haben soll, in dem Umfeld, in dem uns Gott Verantwortung gegeben hat. Oder auch Kapitel 30, Vers 31, Kapitel 30, Vers 31, und dort heißt es, er sprach, da geht es um die Geschichte von Laban und Jakob. Er sprach, was soll ich dir denn geben? Jakob sprach, du brauchst mir gar nichts zu geben. Wenn du mir nur tun willst, was ich jetzt sage, so will ich deine Herden wieder weiten und hüten. Also hier geht es um das Hüten von Herden, um das Bewahren und Schützen. Und ich meine, das sehen wir schon ganz natürlich, wenn ein Mann zum Beispiel eine Frau hat, dann wird er sie zu schützen suchen. Mal rein äußerlich vor Gefahren, vor Angriffen, vor bösen Menschen. Ja, der Mann stellt sich vor seine Frau. Also, ich meine, ein vernünftiger Mann tut so etwas. Ich erwarte das von diesem jungen Mann hier, dass er seine Frau schützt, sonst kriegt er ein Problem mit seinem Schwiegervater. So, das ist ganz normal. Ja, also wir sind da, um zu bebauen und zu bewahren. Mir war der Aspekt zunächst einmal ganz grundsätzlich wichtig. Wir Männer dürfen uns also auch freuen an den Gaben Gottes zur Entfaltung des Lebens. Einmal das Leben selber, das wir haben, das biologische Leben, das wir existieren. Wir dürfen dankbar sein für die Erde mit all ihren Möglichkeiten. Ja, was hat Gott da alles hineingelegt, was wir ja nicht erfinden? Wir entdecken ja nur. Wir sagen immer, wir haben ein Auto erfunden. Ja? Letztlich haben wir nur Dinge entdeckt, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, die wir dann zusammenbringen können, um sie uns nutzbar zu machen, sie zu gestalten, zu entwickeln, zu nutzen. Und das alles in der Verantwortung vor unserem Gott. Also wenn du am Montag wieder auf deine Arbeit gehst, gell, Dirk, und irgendwas da entwickeln sollst mit irgendwelchen Sachen, von denen ich überhaupt keinen blassen Dunst habe. Wundere mich immer in der Industrie, was die laufend entwickeln müssen. Das ist mir völlig unverständlich. Ich denke, jetzt haben die so tolle Geräte, sie müssen dauernd wieder was Neues erfinden. Also, aber offensichtlich ist es ja nötig. Und irgendjemand zahlt das sogar. Also braucht man es auch. Dann geht mit Freude an eure Arbeit und sagt, danke Gott für die Fähigkeiten, die du mir gegeben hast, deine Erde zu bauen und zu bewahren und zu entwickeln und hier auch in einem gewissen Sinne schöpferisch tätig zu sein, um das zu entdecken und zu nutzen, was du in diese Erde hineingelegt hast. Arbeit ist keine Strafe, sondern Arbeit ist eine Möglichkeit, das zu entfalten, was Gott in uns an Fähigkeiten und Möglichkeiten hineingelegt hat. Das einmal ganz grundsätzlich, dass wir uns als Männer gut begreifen, auch in unserem ganz irdischen Umfeld, über das wir freilich manchmal stöhnen, über den Stress und die Überstunden und den Chef und die schlechte Bezahlung oder was weiß ich auch immer, was uns manchmal so zu schaffen macht. Aber denkt daran, Gott hat uns begabt, zu bauen und zu bewahren auf dieser Erde, und das ist etwas, was ein Stück Genialität des Menschen ausmacht. Und wir in Deutschland als einem hochentwickelten Land dürfen das in einer ganz besonderen Weise tun. Und jetzt will ich ein bisschen näher auf den Adam selber eingehen, was wohl auch wichtig war, damit er das, was ich eben so angedeutet habe, auch anständig leben konnte. Und zwar lese ich mal aus Kapitel 3 die Verse 7 bis 9, auch wenn wir die jetzt sehr, sehr gut kennen. 1. Mose 3, Verse 7 bis 9. Es war nach dem Sündenfall, wir kennen die Geschichte, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Der Mensch war ganz offensichtlich geschaffen zum Umgang mit Gott. Wir können uns das alle nicht vorstellen, dass Gott abends spazieren ging im Garten Eden, als der Tag kühl geworden war. Das ist für uns ja ein ganz fremder Gedanke. Aber es wird so beschrieben. Und offensichtlich war Gott gewohnt und war es der Mensch gewohnt, dass sie einander begegnet sind. Und ich nehme mal an, dass es im Normalfall vor dem Sündenfall immer eine ganz erfreuliche Angelegenheit war. Was die da miteinander gesprochen haben, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber da darfst du deiner Fantasie ruhig auch mal freien Lauf lassen. Der Mensch musste das Leben ja auch entdecken und er durfte diese Dinge mit Gott besprechen. Und jetzt war das Schreckliche passiert mit dem Sündenfall und der Mensch, der versteckt sich vor Gott. Und was ich ganz wunderbar finde, immer wieder in dieser Geschichte, dass diese Begegnung zwischen Gott und dem Menschen nach dem Sündenfall, wo Gott ja ganz genau gewusst hat, was geschehen war, nicht mit einem Vorwurf anfängt. Gott hätte auch sagen können, oh, Gott hätte ganz einfach schweigen können und dem Menschen einfach vorbeigehen, was dem Menschen in dem Moment vielleicht sogar recht gewesen wäre. Er hätte den Menschen künftig ignorieren können. Sagen und okay, du hast es vermasselt, das war's jetzt. Aber nein, Gott sucht den Menschen auch jetzt, als der Mensch sich vor Gott versteckt hat. Gott sucht die Gemeinschaft mit dem Menschen. Eine der schönsten Stellen im Neuen Testament dazu ist im Lukas 22 berichtet bei der Einsetzung des Abendmahls. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, wo der Herr sagt, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passahlamm zu feiern, ehe ich leide. Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem Menschen. In Johannes 15, Vers 16, auch das kennen wir sehr gut, sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott will sich uns mitteilen. Gott will die Gemeinschaft mit uns. Ganz besonders auch mit uns Männern. Er hat hier den Menschen gerufen und in diesem Falle, im Gegensatz zu dem, was ich am Anfang sagte, jetzt war der Sündenfall geschehen, meint er mit dem Menschen, nicht mehr beide, sondern Adam. Und er ruft ihn in die Gemeinschaft mit sich. Vielleicht erinnert ihr euch an jene Geschichte oder jenen Satz unseres Herrn aus Johannes 15, wo er im Vers 14 sagt, Johannes 15, Vers 14, natürlich nicht nur uns Männern, aber auch uns Männern, Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich finde das immer wieder einen ungeheuer beeindruckenden Satz. Ich habe euch Freunde genannt und er definiert Freundschaft. Ich habe euch alles verkündigt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Gott versteht Freundschaft mit Mitteilung wichtigster Dinge. Und das lebt er hier, der Herr Jesus, gegenüber seinen Jüngern aus. Und das war auch bei Adam und, zwischen Adam und Gott so. Gott will sich mitteilen. Und wenn wir von Gott die Aufgabe bekommen haben, zu bebauen und zu bewahren, dann ist ganz essentiell, dass wir die Gemeinschaft mit Gott bewahren, denn wir werden unsere Verantwortung nur dann im wahren Maße, im wahren Sinne Gottes leben können, wenn wir das aus der Gemeinschaft mit dem Herrn heraus tun können. Wir werden unsere Ehen, wir werden unsere Familien, wir werden unsere Gemeinden, auch unsere Arbeitsplätze nur dann in dem Maße, wie Gott das will, entfalten können, wenn das in der Gemeinschaft mit dem Herrn geschieht. In Johannes 15, ihr habt das gerade offen, steht er dann im Vers 16, was ich eben nur angetippt habe, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Also Gott hat berufen, Gott hat bestimmt und beauftragt, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Frucht zu bringen im geistlichen Sinne meint das der Herr natürlich hier in erster Linie. Und er hat uns den Zugang im Gebet zu ihm gegeben. Das zeigt, alles, was wir leben, tun wir, weil Gott uns dazu gemacht hat. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ob du deinen Beruf ausübst oder ob du deine Familie führst oder ob du in der Gemeinde mitarbeitest oder sonst diese Gesellschaft mitgestaltest, es ist etwas, was wir tun in seinem Auftrag und was wir tun in der Abhängigkeit von ihm und was wir tun mit der Zielsetzung, Frucht zu schaffen, die für die Ewigkeit von Bedeutung ist. So, das war Gottes Vorstellung von Leben. Und hierfür tragen wir Männer die erste Verantwortung in der Gesellschaft, in der Familie und in der Gemeinde. Und Gott hat den Menschen gesagt, ganz besonders dann, wenn sie erfolgreich wären, müssten sie ganz besonders aufpassen. Einmal steht in 5. Mose 6 im Vers 12 dazu etwas Mahnendes. 5. Mose 6, Vers 12. So hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst dem Herrn deinen Gott fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Gerade wenn wir Erfolg haben, sind wir in Gefahr, das wissen wir alle. Da werden wir schnell unabhängiger von Gott als in den notvollen Situationen. Gott will also die Gemeinschaft zwischen dir und ihm, damit dein Leben bebauen und bewahren kann, was er dir an Möglichkeiten gegeben hat, in deinem ganz speziellen Auftrag, mit deinen ganz spezifischen Begabungen. Der Mensch hat nun den Sündenfall verantwortet. Und da ist mir neulich etwas aufgefallen, euch wahrscheinlich auch schon, aber es hat mich ganz neu beeindruckt. Als der Mensch gesündigt hatte und feststellte, dass er nackt war, hat er ja versucht, diese Nacktheit zu verbergen. Und wir wissen, womit. Nicht nur, dass er sich versteckt hat hinter den Büschen, sondern dass er sich einen Schurz aus Feigenblättern machte, um seine Blöße zu bedecken. Und wir wissen alle, dass dieser Schurz ein Problem in sich trug. Er hat nicht lange gehalten. Was weiß ich, vielleicht 2 Tage und dann war das ganze Ding schon wieder fertig für den Müll. Ja. Gut, es gab ja genug Blätter, man konnte ja wieder neuen machen. Aber wisst ihr, das war die Folge der Sünde. War die Folge der Selbstverwirklichung, war die Folge eines Lebens, das losgelöst war vom lebendigen Gott. Da sind Früchte gekommen, die vergänglich waren, verderblich waren, die nicht von Dauer sind. Aber erinnert euch noch an Psalm 1, das singen wir sogar oft. Ihr kennt doch Psalm 1 als Lied, wahrscheinlich, nehme ich an. Wohl dem, der nicht wandelt. Im Rat der Gottlosen und ich sitze, wo die Spötter sitzen, ja, so heißt ja dieser Psalm. Und da steht ja auch was von den Blättern. Und zwar heißt es da, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Also ein Leben, das losgelöst ist vom lebendigen Gott, ein Leben der Selbstverwirklichung, ein Leben im Selbstvertrauen, bringt Früchte hervor, die verwelken, die nicht auf Dauer bleiben. Aber ein Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, im Hören auf ihn, bringt Früchte, die bleiben, so steht es hier. Und es ist unsere Verantwortung als Männer, in erster Linie solche Früchte zu bringen, die bleiben und dafür brauchen wir die Gemeinschaft mit unserem Gott. Adam hatte zugelassen, dass ein Riss kam zwischen ihm und Gott. Und in dem Moment brachte er nur welkende Blätter noch als Frucht hervor. Und Brüder, Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Dein Leben als Mann. Ob du verheiratet bist oder nicht, spielt es überhaupt gar keine Rolle. Ob du jung bist oder älter, ist völlig egal. Welche Aufgabe du auch immer in der Gemeinde wahrnimmst, ist völlig gleichgültig. Dein Leben als Mann kann nur gelingen in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Davon hängt alles ab, ob wir Blätter hervorbringen, die verwelken, oder ob wir Blätter hervorbringen, die bleiben. Und liebe Brüder, ich weiß um die Hektik unserer Zeit und das Beschäftigtsein und die tausend Ablenkungen, denen wir alle unterliegen. Aber ich muss es mir sagen und ich sage es dir auch, von deiner Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hängt alles ab. Da geht es um Leben und Tod im geistlichen Sinne. Und das ist das Entscheidende. Da fängt alles an. Das war das Problem von Adam. Dass er nicht mehr in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott blieb, sondern als die Schlange kam und die Frucht anpries, da konnte er nicht einfach sagen, er hat es zwar versucht, das Weib, das du mir gegeben hast, es war seine Verantwortung, er hätte von der Frucht ja nicht essen müssen. Er hätte, so vermute ich sogar, einschreiten können und müssen. Und weil er nicht in Verbindung mit dem lebendigen Gott blieb, hat er für das Versagen wesentliche Mitverantwortung. Und wenn du dein Leben gestalten willst und wenn du deinen Monat und deine Woche und deinen Tag gestalten willst, dann hab das vor Augen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens. Es gibt nichts Wichtigeres für uns zu tun als die Gemeinschaft mit unserem Gott. Versteht mich bitte recht, wir sollen nicht dem Chef sagen, Chef, tut mir leid, komm eine Stunde später heute, ich musste heute eine Stunde länger Bibel lesen. Das meine ich nicht, das wird auch wahrscheinlich nicht auf allzu viel Verständnis stoßen. Sondern was macht dein Herz aus? Was macht dein Herz aus? Lebst du in der Gemeinschaft mit diesem Herrn? Lebst du unter der Führung seines Heiligen Geistes? Lebst du in seiner Kraft? Lebst du in seinem Wort? Lebst du im Gebet? Was kriegt deine Umwelt mit? Was kriegt deine Familie mit? Was kriegt deine Gemeinde mit? Freunde, ich meine das wirklich ernst. Ich setze das nicht umsonst an den Anfang. Gerade weil unsere Zeit so hektisch ist, brauchen wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Darf ich uns erinnern an 1. Timotheus 2, wo er sagt, darum will ich, dass die Männer an allen Orten heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das heißt nicht, dass die Frauen nicht beten sollen, aber Gott spricht zuerst die Männer an, weil ihnen die Verantwortung gegeben ist, auch für das geistliche Leben in dem Bereich, den sie zu verantworten haben. Schaut, wenn ich als Prediger die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott vernachlässige, dann wird das Auswirkungen haben auf meinen Dienst. Und wenn du als Ingenieur oder als Krankenpfleger oder was immer du auch bist, deine Gemeinschaft mit Gott vernachlässigst, dann wird das Auswirkungen haben auf dein Berufsleben, es wird Auswirkungen haben, sofern du es hast, auf dein Familienleben und es wird Auswirkungen haben auf deinen Dienst in der Gemeinde. Hier werden die entscheidenden Schlachten geschlagen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich lebe auch nicht erst seit heute, das ist die schwierigste Schlacht, die wir zu schlagen haben, darauf den Hauptaugenmerk unseres Lebens zu legen, Männer des Wortes Gottes und Männer des Gebets zu sein. Das ist umkämpft wie nichts. Ich glaube, dass ich damit mehr zu kämpfen habe als mit meiner sexuellen Reinheit. Ich will nicht sagen, mit dir habe ich nicht zu kämpfen, genau wie du auch. Aber die Gemeinschaft mit meinem Gott lebendig zu erhalten, ist die schwierigste Schlacht meines Lebens und die entscheidendste. Es gibt nichts, auf was wir so zu achten haben, wie darauf. Da fängt's an. Das hat uns der Herr Jesus ja vorgemacht. Wie oft hat er sich zurückgezogen? Wie oft ist er irgendwo in die Einsamkeit der Wüste oder der Berge, um manchmal eine ganze Nacht in Gebet zu verbringen, weil er um seine Abhängigkeit wusste. Und lieber Bruder, wenn es in deinem Leben nicht gut läuft Und wenn es in deiner Ehe nicht gut läuft, und wenn es in deiner Familie nicht gut läuft, und wenn es in deinem Dienst in der Gemeinde nicht gut läuft, und wenn es in deinem Arbeitsplatz nicht gut läuft, dann könntest du dir vielleicht auch mal die Frage stellen, nicht nur, was macht mein Chef falsch oder meine Frau oder meine Mitbrüder, sondern wie sieht's aus mit deiner Gemeinschaft mit unserem Herrn? Denn wenn ich da krank bin, bin ich krank im ganzen Leben. Mann sein beginnt in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. 1. Könige 2. Die Stelle, die ich euch jetzt lese, hat eine kleine Geschichte in meinem Leben. Ich war als junger Mann auf der Bibelschule. Ich habe gestern den Schwestern erzählt, ich bin im Wesentlichen von einer Frau erzogen worden, nämlich von meiner Großtante, weil unsere Familie ziemlich in Trümmern lag. Diese Großtante war gläubig und hat mein Leben wirklich mitgeprägt und mitverfolgt und hat einen ganz wunderbaren Dienst für mein Leben getan. Und nun war es so, dass ich nicht mehr zu Hause lebte. Ich war inzwischen in der EFA-Missionsausbildung, also die der Philipp auch durchlaufen hat. Und ich war so ziemlich gegen Ende meines Dienstes. Und es ging jetzt um die Frage der Zukunft. Wo werde ich hingehen? Was wird meine Aufgabe sein nach der Missionsausbildung? Und ich hatte damals ein Gespräch mit unserem Leiter. Und er hat mir dann einen Vorschlag gemacht, sage ich jetzt mal so. Es war mehr oder weniger eine Anweisung, aber in Form eines Vorschlags. Ich hatte natürlich schon die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und jetzt bin ich nach Hause gefahren, um mit meiner Tante das zu besprechen und habe ihr das gesagt. Und die Aufgabe, die mir da gestellt war, das waren ziemlich große Schuhe, in die ich da reingestellt werden sollte. Und ich hatte zwar nie so ein großes Problem mit Minderwertigkeitskomplexen und mangelndem Selbstvertrauen, aber es hat mir doch sehr viel Respekt abgenötigt. Und das habe ich ihr dann so gesagt. Und dann sagte sie, ich habe heute Morgen was in einem Andachtsbuch gelesen. Ich erinnere mich ziemlich sicher, es war das Andachtsbuch von Watchman Nee, Tisch in der Wüste. Das hatte sie morgens gelesen und das las sie natürlich normalerweise schon für sich. Aber als sie das las, dachte sie, das sind Verse für den Michael, die muss ich ihm sagen, wenn er das nächste Mal nach Hause kommt. Und das war dann am gleichen Tag oder am nächsten Tag und das war 1. Könige 2, die Verse 1 bis 3. Oder bis Vers 4 lese ich mal. Als nun die Zeit kam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei nun stark und sei ein Mann. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich war 23 Jahre alt. Nach meiner Meinung war ich ja ein Mann, war ja kein Kind mehr. Aus der Sicht einer, wie alt war sie damals, 65-jährigen oder 70-jährigen Frau war ich auf dem Weg, ein Mann zu werden vielleicht oder so. Ja. Und jetzt hat sie mir das gelesen, so sei ein Starker, sei ein Mann. Und habe ich gesagt, oh ja, muss ich mir eigentlich nicht sagen, sie außerdem noch als Frau oder so. Aber es war ja der Salomo. So sei nun stark und sei ein Mann. Und dann geht es weiter. Und befolge die Anordnungen des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Satzungen wandelst, in seinen Wegen wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Das war ungeheuer ermutigend. Sei stark und sei ein Mann und befolge jetzt die Wege des Herrn, damit du gelingen hast in allem, wohin du dich wendest. Also das heißt übertragen in der Aufgabe, die dir jetzt hier anvertraut werden soll. Das hat mich sehr ermutigt und zugleich auch eine Vorgabe formuliert, nämlich, wie ist man denn ein Mann? Was macht einen Mann aus? Und wenn ich jetzt mal nur diesen Text nehme, dann sage ich, ein Mann ist ein Mann, wenn er die Anordnung des Herrn befolgt und in seinen Wegen wandelt. Das versteht Gott unter richtigem Mannsein. Denn Mannsein entwickle ich nicht durch den Aufbau meiner Oberarmmuskeln oder sonstiger Muskelpartien oder durch den Schlag mit der Faust auf den Tisch oder durch laute Befehle, die ich gebe, sondern ein Mann werde ich sein in dem Maße, wie ich den Anordnungen meines Gottes befolge. Das macht uns stark. Und da können wir äußerlich vielleicht eher, ja, vielleicht nicht so starke Männer sein, vielleicht nicht so groß und nicht so muskulös und nicht so beeindruckend in der Erscheinung, vielleicht auch keine tiefe, laute Stimme, aber wir können Männer sein, in denen die Kraft Gottes zur Wirkung kommt, weil wir einfach uns an sein Wort halten und seinem Wort gehorchen. Indem wir handeln nach seinem Wort und den Segen und die Kraft und die Ordnungen von Gottes Wort in unserem Leben erfahren. Mein Leben als Mann entfaltet sich also zuerst in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, ja, im Hören auf seine Stimme, wie das Gott sich von Adam gewünscht hat, und im Tun dessen, was sein Wort sagt. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber dem Wort Gottes gehorchen kostet mich manchmal Überwindung. Dem Wort Gottes zu gehorchen bedeutet manchmal, meine Wünsche und Vorstellungen hinten anzustellen. Den Anordnungen des Wortes zu gehorchen kostet manchmal Mut, weil man Entscheidungen vor anderen Menschen vertreten muss, manchmal sogar gegenüber der eigenen Frau. Ein Mann zu sein, der Gott auf Gott hört und der den Willen Gottes versteht und ihn tut, macht ihn zu einem Mann, weil das gar nicht dem Mainstream entspricht. Lebe mal heute als Mann nach dem Willen Gottes, dann musst du ein Mann sein, wenn du das konsequent leben willst. Denn du wirst nicht sonderlich viel Beifall bekommen. Vielleicht auch manchmal nicht in der Gemeinde und schon gar nicht in der Welt. Was einen Mann zu einem Mann macht, ist das Hören auf Gott und ist der Gehorsam seinem Gott gegenüber. Und das Ergebnis wird sein, Vers 3 am Ende, dass wir gelingen haben in allem, was wir tun und wohin wir uns wenden. Denn wenn wir auf den Wegen Gottes sind, wird Gott gelingen geben. Das hat er versprochen, auch hier diesem jungen werdenden König. In den Sprüchen stehen ja viele kluge Sprüche, deswegen heißen sie auch so. Und da will ich euch mal einen dazu lesen, in Sprüche 24, Vers 5. Sprüche 24, Vers 5. Sprüche 24, Vers 5. Ein weiser Mann ist stark. Und ein verständiger Mensch nimmt zu in seiner Kraft. Ein verständiger Mensch, das heißt, das gleiche Wort heißt auch ein hörender Mensch oder ein gehorsamer Mensch, der nimmt zu in seiner Kraft. Also indem ich auf den Herrn höre und indem ich dem Herrn nicht nur zuhöre, sondern ihm gehorsam werde, nehme ich zu an Kraft. Und das wollen wir ja alle. Jedermann will stark sein, körperlich und auch mental. Und wir werden stark sein, wenn wir auf den Herrn hören und wenn wir ihm gehorsam werden. Mir ist neulich in der stillen Zeit was aufgefallen, das habe ich noch nie so betrachtet. Wenn ich sowas sage, laufe ich ja immer Gefahr, dass die Leute sagen, was, jetzt bist du schon so lang Christ und hast es jetzt erst festgestellt, das ist mir schon lange klar. Also diese Gefahr, der setze ich mich jetzt mal aus, indem ich euch aus dem Anfang vom Johannesevangelium einen Satz vorlese, von dem wir denken, den haben wir alle schon 100-mal gelesen. Johannes 1, und da heißt es im Vers 3 folgendes. Johannes 1, Vers 3. Es geht dort um das Wort Gottes, ja, und dass der Herr Jesus das Wort Gottes ist. Und jetzt heißt es, Vers 3, alles ist durch dasselbe gemacht, also durch das Wort. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also in Bezug auf die Schöpfung am Anfang der Weltgeschichte gab es nichts, was entstanden ist, außer durch das Wort Gottes. Und darüber habe ich nachgedacht. Das hat sich nicht verändert. Wenn heute irgendetwas entsteht, was vor Gott Wert hat, dann entsteht es durch das Wort Gottes. Deswegen lege ich großen Wert darauf, dass wir Gottes Wort predigen und nicht unsere schönen Gedanken. Denn Gottes Wort schafft Leben. Und wir werden nur beständige Dinge schaffen können, wenn wir geprägt sind vom Wort Gottes. Und ihr lieben Männer, das wollte ich euch in der ersten Hälfte ganz wichtig machen. Wenn du kein Mann bist des Wortes Gottes und kein Mann bist, der es gewohnt ist, auf den Herrn zu hören und sich von ihm führen zu lassen, wirst du kein Mann sein können nach dem Willen Gottes. Du wirst kein guter Mann sein für deine Frau, nicht gut im Sinne Gottes. Du wirst auch kein guter Vater für deine Kinder sein. Und du wirst kein guter Mitarbeiter sein können in der Gemeinde, weil du nicht geprägt bist durch das Wort Gottes und das Hören auf ihn. Und das ist ganz anders wie das Mannsein, was die Welt uns vorlegt. Aber Gottes Wort ist eben anders wie die Welt. Und ich möchte euch das sehr wichtig machen, stärkt euch dazu auch gegenseitig und ordnet eure Tage. Lasst eure Kinder sehen, dass ihr Beter seid. Lasst eure Umgebung sehen, dass ihr Männer des Wortes Gottes seid. Denn dadurch werdet ihr Frucht bringen zur Ehre Gottes. So hat es unser Herr gelebt und so brauchen wir es auch. Jetzt werde ich an der Stelle eine Pause machen, sagen wir so gute fünf Minuten. Ihr wollt ja bald wieder nach Hause, deswegen machen wir jetzt nicht so eine Riesenpause. Und dann schauen wir uns kurz was von Mose und Jeremia an. Das passt inhaltlich gut zusammen. Und am Schluss habe ich mir vorgestellt, machen wir eine kleine Runde des Austauschs in ganz kleinen Grüppchen von 2, 3 Mann und beten füreinander. So stelle ich mir den Abschluss vor und dann werden wir nach Hause gehen und später dann, so wie ihr es vereinbart habt, mit euren Familien wiederkommen. Ja, also machen wir an dieser Stelle mal 5 Minuten Pause, kann man mal wohin gehen und was trinken und dann machen wir weiter. Okay, wir machen mal weiter. Und zwar möchte ich euch nur einen kleinen Aspekt aus dem Leben von Mose vor Augen führen oder in Erinnerung rufen. Ihr könnt mal aufschlagen, 4. Mose 12. 4. Mose 12. Und ich lese mal die ersten 3 Verse. Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Steht bei euch allen auch sanftmütig? Demütig? Noch jemand was anderes? Hat jemand eine Lutherbibel da? Ja, was steht da? Auch demütig, ja. Was ist für eine Luther? Eine alte Luther oder eine neuere Luther? Neuere, ah ja, okay. In älteren Luther-Übersetzungen steht nicht ein sehr geplagter Mensch. Hast du noch was sagen wollen? Nicht, okay. Ein sehr geplagter Mensch. Und dann habe ich gedacht, was stimmt denn jetzt? Sanftmütig oder geplagt? Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen und habe herausgefunden, dass das Wort, das hier im Hebräischen steht, ich kann kein Hebräisch, ich lese das halt nur irgendwo nach, gibt es ja schöne Lexika dazu, dieses Wort Anaf, das hier mit sanftmütig übersetzt wird, wird an vielen anderen Stellen, wirklich vielen im Alten Testament, übersetzt mit elend und geplagt und so weiter. Deswegen ist diese Übersetzung, wenn ihr sie mal antreffen würdet, durchaus richtig. Und dieses Wort kann aber auch sanftmütig und demütig heißen. Wahrscheinlich bedingt das eine sogar das andere. Also dass man, wenn man viel geplagt ist mit der Zeit, hoffentlich jedenfalls demütig wird. Und ich habe in meiner Bibel was daneben geschrieben, das schreibt doch nur ein Mann daneben. Ich habe geschrieben, sehr sanftmütig und doch ein Mann. Denn es steht da, Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Ich weiß ja nicht, wie so eure Wahrnehmung ist. Wer so männlich herüberkommt, einer, der klar sagt, wo es lang geht und der sich wehrt und der mal einen Kommentar dazu gibt, oder einer, der viel schweigt. Er war sehr sanftmütig und trotzdem ein Mann, übrigens genau wie unser Herr. Unser Herr war der vollkommene Mann. Es gibt keinen Mann, der so vollkommen war als Mann wie Jesus. Und er kann mit Recht von sich sagen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und der Mose war sanftmütig geworden. Er war das ja nicht immer. Wir erinnern uns an die Geschichte, wo er den Ägypter totgeschlagen hat. Und wir wissen, dass Gott ihn dann nach Midian geschickt hat, 40 Jahre lang, um Schafe zu hüten. Also entweder wirst du da depressiv oder sanftmütig wahrscheinlich. Und der Mose hat sich für sanftmütig werden entschieden. Und dann kamen die Erfahrungen mit dem Volk Israel, dass er 40 Jahre durch die Wüste führte. Da wurde er ganz oft gereizt. Und Gott gibt ihm dieses Zeugnis. Er war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Also das ist ja, meine Herren, das war ein einsamer Weltrekord. In Kapitel 12, und was lesen wir in Kapitel 20? Mose wird ärgerlich, das Volk meckert schon wieder, er soll zum Felsen reden. Und was tut Mose? Er handelt gar nicht so sanftmütig. Er schlägt den Felsen. Und wir wissen auch, was die Konsequenz war. Das war der Grund, warum er das verheißene Land nicht gesehen hat. Das heißt, auch dieser sanftmütigste Mensch auf der Erde stieß an Grenzen und hat versagt. Das soll uns nicht den Freibrief geben, ab und zu mal die Nerven und die Beherrschung zu verlieren und wie Rumpelstilzchen rumzuhüpfen und rumzuschreien in unseren Familien. Das hat damit nichts zu tun. Aber es darf uns trösten, wenn wir sehen, auch der Mose hatte zu kämpfen. Und Sanftmut ist keine natürliche Angewohnheit eines Menschen. Also meine ist es auf jeden Fall nicht. Ich war als Jugendlicher sehr temperamentvoll und das ist jetzt sehr gelinde gesagt. Ich hatte sehr mit Zorn zu tun, also Sanftmut war überhaupt nicht meine Art. Und ich würde bis heute noch nicht behaupten, dass es die hervorstechendste Eigenschaft meines Charakters ist. Gut, Gott hat mich auch manches gelehrt und ich muss nicht mehr im Zorn reagieren. Gott hat hier Befreiung gegeben. Und dann gibt es Männer, die sind eher still, aber das heißt nicht, dass sie sanftmütig sind. Denn sanftmütig zu sein bedeutet nicht, dass man alles laufen lässt. Wie viele Frauen haben sich bei mir auch schon beklagt, dass ihre Männer keine Verantwortung übernehmen, dass sie nicht handeln, wo sie es müssten, aber groß auftrumpfen, wenn es um sie geht. Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Und in dieser Situation wird seine Autorität angegriffen. Er war das Sprachrohr Gottes für Israel. Und da kommen seine beiden leiblichen Geschwister und sagen, rede denn Gott allein durch dich? Durch uns redet er auch. Also quasi Mose, mach mal Platz. Aus der Einerspitze machen wir jetzt mal eine Dreierspitze. Dabei auch noch eine Frau. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn deine Autorität angegriffen wird, wenn deine Position angegriffen wird, sagen wir mal am Arbeitsplatz, wie reagierst du dann? Sanftmütig?
Wisst ihr, wenn du nichts sagst, aber in deinem Herzen tobst, dann bist du nicht sanftmütig. Es gibt Leute, die sind ganz still, sagen kein Wort, aber innerlich haben sie ganz hässliche Gedanken. Oder sie sind so schwach, dass sie sich nie zu wehren wagen. Das hat auch nichts mit Sanftmut zu tun. Hier wird seine Autorität angegriffen und er wehrt sich nicht. Genau wie unser Herr. Als unser Herr als Mensch angegriffen wurde, hat er sich nicht gewehrt. Er hat nur Zeugnis gegeben, wenn es darum ging, sich als Sohn Gottes zu bezeugen. Und wieder in den Sprüchen, und ich denke Sprüche 16, Vers 32, das kennt ihr auch. Sprüche 16, Vers 32, wo es heißt, besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Sprüche 16, 32. Das heißt, es ist ein schwierigerer Kampf, mich selbst zu meistern, als eine Stadt zu bezwingen. Es war nicht umsonst, denke ich, dass der Apostel Paulus bei seinem Abschied von den Ältesten in Ephesus gesagt hat, habt Acht auf euch selbst. Und dem Timotheus schreibt er das auch, habe Acht auf dich selbst. Das haben wir anscheinend alle nötig. Wir haben den Auftrag zu bebauen und zu bewahren, aber was wir zuerst zu bewahren haben, ist uns selbst. Auch unser Temperament, auch unsere Kraft, dass sie dahin geht, wo sie hingehört. Und sanftmütig sein lernt man nur durch schwierige Situationen. Denn wenn man uns angreift, wenn man uns in die Ecke drückt, wenn man uns in Frage stellt, wenn man uns auf die Seite schieben will, dann kommt raus, was drin ist. Ich mag diese Stelle sehr aus 2. Chronik 32, die Geschichte vom Hiskia. Ihr wisst doch, dem hat doch Gott das Leben 15 Jahre verlängert. Und dann bekam er Besuch von den Abgesandten aus Persien. Und dann hat er ihnen die ganzen Schätze gezeigt. Und da heißt es, das geschah aber darum, dass alles offenbar würde, was in seinem Herzen war. Und so ist bei uns alle auch. Manche Dinge geschehen einfach deswegen, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist. Damit wir sanftmütige Männer werden, so wie der Mose, und dass wir es ihm im Ranking, dass ihm das Ranking streitig machen. Er war der Sanftmütigste, und da werden wir nicht hinkommen. Er war nun mal der Sanftmütigste aller Menschen auf Erden, und das dürfen wir jetzt lernen. Und dazu gehört, was ich euch noch kurz zum Jeremia sagen wollte, und zwar in den Klageliedern. Die Klagelieder sind nicht ganz so bekannt, kommen gleich nach dem Propheten Jeremia. Und da möchte ich euch ein paar Sätze lesen. Und diese Sätze lese ich normalerweise jedem jungen Mann vor, den ich trauen soll. Ich zeige ihm nämlich nicht zuerst, was ein Ehemann ist, sondern ich zeige ihm zuerst, wie er ein Mann sein kann. Und da stehen einige sehr bedenkenswerte Sätze. Klagelieder 3, und ich lese ab Vers 24 und kommentiere das ganz kurz noch. Klagelieder 3, Vers 24. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Das heißt, Brüder, der Herr lässt uns in Situationen kommen, wo uns nichts bleibt außer ihm, damit wir lernen, auf ihn zu hoffen. Also wenn du in der nächsten Zeit in Schwierigkeiten kommst, wo dir alle Fälle davon schwimmen und wo du nichts und niemanden hast, auf den du dich verlassen kannst, dann erinnere dich an Klagelieder 3, Vers 24, ich will auf ihn hoffen, weil der Herr mein Teil ist. Das heißt, er ist alles, was ich habe. Vers 25, der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen und gegen die Seele, die nach ihm sucht. Das haben wir ja in der ersten Einheit betrachtet, ja, ihn zu suchen, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen und auf ihn zu hören. Vers 26. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Und dieser Satz, den finde ich genial. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Hilfe des Herrn. Ich glaube, dass das auch unsere Männlichkeit ausmacht, mit Schwierigkeiten umzugehen und nicht dauernd zu lamentieren und zu klagen und zu schimpfen und uns zu beschweren und zu kämpfen und uns zu wehren, sondern mal das Maul zu halten und still zu sein vor unserem Gott. Warten zu lernen auf den Herrn, bis er handelt. Und so lange zu schweigen und ihm zu vertrauen, das sind Wegführungen für uns, die wichtig sind. Ich beobachte jetzt aus meinem Lebensalter heraus Männer, die bedeutend jünger sind wie ich. Und ich sehe, wie sie in schwierige Situationen kommen. Ja, da kommt dann der Beruf und dann kommen die Kinder und dann kommt die Gemeinde und dann kommen die Erfahrungen eigener Grenzen und all das kommt zusammen. Und meine natürliche Reaktion wäre, ihnen zu helfen, dass sie es leichter haben. Aber das ist in der Regel nicht richtig. Denn ich muss sehen, der Herr ist an der Arbeit, an diesem jungen Mann oder vielleicht ist er auch gar nicht mehr so jung, den ich da beobachte. Und es geht ihm ein bisschen wie der Schmetterling, der aus der Larve kommt. Ihr kennt ja dieses Bild. Ich kann mich noch gut erinnern, als unsere Kinder in der Schule waren und im Biounterricht die Schmetterlinge durchgenommen haben, da durften sie so, wie sagt man da, diese, bevor es zur Puppe, die Larve da mitbringen. Und mitnehmen nach Hause, haben wir es, kennt ihr das, ein Glas mit Blättern und so. Und dann irgendwann hat das Ding sich verpuppt. Und dann hat man gewartet und gewartet. Und eines Tages war der Moment da und der Schmetterling hat sich aus seiner Hülle gezwängt. Und das war ein anstrengendes Unternehmen für dieses Viech. Und weil man ja schon eine Beziehung zu diesem Tier aufgebaut hat, weil man ja lange gewartet hat, war man in der Versuchung, dem Schmetterling ein bisschen zu helfen, dass seine Puppe leichter aufgeht und er leichter rauskommt. Aber das wäre das Todesurteil für den Schmetterling gewesen. Denn er brauchte diesen Druck, damit alle Lebenssäfte in die Flügel gehen und er voll ausgebildet wird. Dem Schmetterling also zu helfen, wäre genau falsch gewesen. Er brauchte das, um sich zu entwickeln. Und genauso ist das auch mit unseren Söhnen oder den jungen Männern, die wir beobachten. Ja, das brauchen wir. Und Freunde, ich sage das mal jetzt besonders den jüngeren Männern, also ich sage mal so denen, die 35 und jünger, die würde ich jetzt mal aus meiner Sicht als jünger bezeichnen. Ihr werdet in solche Situationen kommen oder vielleicht mittendrin sein und dann lernt, schweigend zu warten auf die Hilfe des Herrn und zu wissen, der Herr ist gerade an der Arbeit, mich geistlich wachsen zu lassen, mir zu helfen, dass ich mich entfalten kann in meiner Persönlichkeit und belastungs- und tragfähig werde. Das ist, was Gott tut. Das macht er nicht, während du auf dem Sofa sitzt. Und das macht er auch nicht, indem der Gunnar zu dir kommt und dir die Hände auflegt, sondern das macht er durch diese Situationen. Da erleben wir den Herrn. Und dann kommt dieser schöne Satz, es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Ein Joch ist ja eine Sache, die das Tier einzwängt. Ja? Und es ist gut, dass wir uns einzwängen lassen. Ich meine, das Tier will natürlicherweise raus aus dem Joch und insbesondere dem jüngeren Mann ist das unangenehm, wenn er irgendwo eingezwängt wird und nicht raus kann. Aus einer Situation, aus einer Lebenslage, aus einer Aufgabe. Und Gott sagt, es ist aber gut, dass du es trägst. Dass wir Männer werden können, die geprägt werden, gerade auch durch ihre Schwierigkeiten. So lernen wir, stark zu werden im Herrn. Und wie es dann im Vers 28 heißt, er sitze einsam und schweige, wenn er, Gott, es ihm auferlegt. Also wenn Gott dich in eine schwierige Situation führt, dann verstehe, Gott hat dir die Situation aufgelegt. Nicht der Mitmensch und nicht deine Frau und nicht dein Nachbar oder dein Mitbruder in der Gemeinde, sondern Gott hat das so gewollt, dass du jetzt diese Lebenssituation hast, dass du ein Joch hast, ein Kreuz im Neuen Testament, das du zu tragen hast, um dich als Mann weiter zu entfalten nach seinem Willen. Und dann Vers 29, das fällt uns so schwer, jedenfalls einen Typen wie mir. Er stecke seinen Mund in den Staub. Also mit anderen Worten, halt doch einfach mal den Mund. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange da und lasse sich mit Schmach sättigen. So entwickelt Gott Männer. Ich fasse das nochmal zusammen von heute Nachmittag. Mann sein, ich habe jetzt drei Dinge besonders betont, ist das Hören auf Gott, die Gemeinschaft mit ihm, ihn zu suchen, von ihm geprägt zu sein. Den Gang rauszunehmen und bevor ich in die Aktivitäten stürme, wirklich auf Gott zu hören. Das ist eine schwere Aufgabe für einen Mann. Und je aktiver er von seiner natürlichen Persönlichkeit ist, umso schwerer fällt es ihm. Und wenn er phlegmatisch veranlagt ist, dann fällt es ihm auch schwer. Es fällt ihm nicht schwer, nichts zu tun, aber es fällt ihm schwer, auf den Herrn zu hören. Und dann wird ein Mann geprägt, indem er gehorsam wird, das Wort ausführt, wo er gegen sich selber gehen muss und wo er auch gegen die Meinung anderer stehen muss und sagen muss, so hat es mir der Herr geboten und so muss ich es jetzt tun. Und drittens, Gott prägt uns, indem er uns auch durch Schwierigkeiten gehen lässt, um uns zu entfalten, damit wir ihm näher kommen. Von ihm geprägt werden. Zum Schluss ein Beispiel beschämenderweise von einer Frau. Vielleicht kennen die meisten von euch eine bekannte amerikanische gläubige Frau. Sie hat den Namen Joni Erickson. Sie war bekannt geworden, als ich ein junger Kerl war. Sie hat einen schweren Badeunfall gehabt, hat sich das Genick gebrochen, ist seither Tetraplegikerin, das heißt, sie ist vom Hals abwärts gelähmt und das ist sie jetzt schon seit, es geht schon Richtung 50 Jahre. Und ich habe von ihr ein Buch gelesen, das es im Moment leider nur in Englisch gibt und da schreibt sie über den Umgang mit Leid. Und sie schrieb das in einer Phase, in der sie zusätzlich zu all der Mühsal mit dieser Lähmung fürchterliche Schmerzen im Rücken gehabt haben muss. Sie beschreibt das, das war wirklich eine Folter. Und all die schrecklichen Nächte und all das, was das mit sich bringt. Und sie hat in diesem Buch die Erfahrungen beschrieben, die sie mit dem Herrn gemacht hat. Wie sie Jesus näher gekommen ist, wie sie seinen Trost erlebt hat, wie sie seine Gegenwart erlebt hat. Es war ungeheuer beeindruckend. Und dann war das Buch zu Ende geschrieben und es wurde noch nicht gleich in Druck gegeben. Das braucht ja immer so eine gewisse Zeit, bis das dann Korrektur gelesen und was weiß ich alles gemacht ist. Und jetzt waren 5 Monate vergangen, seitdem sie das letzte Kapitel geschrieben hatte. Und dann hat sie einen Nachtrag geschrieben zu dem Buch. Und dann schreibt sie in diesem Nachtrag, also der Herr war ihr sehr gnädig, diese Rückenschmerzen sind wesentlich leichter geworden. Aber, sagt sie, dafür habe ich eine neue Phase, jetzt habe ich Brustkrebs. Und als ich das las, habe ich gedacht, oh Herr, nicht auch noch das für diese Frau. Jetzt ist die über 45 Jahre gelähmt, vom Hals abwärts, jetzt hat sie jahrelang diese Folter mit diesen Schmerzen gehabt, jetzt nimmst du ihr das eine weg und schickst ihr einen Brustkrebs. Und diese Frau hat viel Humor, trotz ihrem schweren Leiden. Und sie hat dann gesagt, ich werde mir diesen Brustkrebs nicht entgehen lassen. So hat sie das ausgedrückt. Und damit meinte sie die Erfahrungen, die Gott mich jetzt machen lassen wird. Ich weiß nicht, welche das sind, aber das will ich mir nicht entgehen lassen. als ich dieses Buch gelesen habe, da kommen dir ja die Tränen. Denkst du, wow. Also muss ich sagen, ich kann von Frauen eine ganze Menge lernen. Und das ist mir ein Beispiel, auch wenn ich nicht so schwer krank bin, wie sie es ist, und wenn ich nicht behindert bin, wie sie es ist. Der Herr lässt uns durch schwierige Zeiten gehen, um uns zu prägen, damit wir als Männer das werden, was er mit uns vorhat. So, und jetzt höre ich auf. Und jetzt seid ihr dran. Ich möchte euch jetzt einfach mal so 5 Minuten geben, dass ihr das alles mal ein bisschen sacken lasst und vielleicht mal 2, 3 Dinge euch in Erinnerung ruft, die möglicherweise euch besonders bedeutsam waren oder wo ihr besonderen Bedarf bei euch seht oder Fragen habt, dass ihr das einfach mal für euch so vor Augen habt. Und dann melde ich mich wieder, so ungefähr 5 Minuten. Und dann, wie ich sagte, wäre es sehr schön, wenn wir mit 2 oder 3 Mann, die den Mut hätten und die Freiheit, ein bisschen miteinander zu sprechen, zu sagen, du, das ist bei mir ein besonderes Problem, oder der hat gesprochen, er hat zwar mein Problem nicht berührt, aber hier merke ich in meinem Mannsein, dass ich besonders die Hilfe des Herrn brauche. Oder was immer ihr einander auch mitteilen wollt, kurz, und dass ihr dann füreinander betet. Das wäre sehr, sehr schön. Und das Ideale wäre noch, das dürft ihr euch gleich mal merken, wenn ihr so in, meistens was ich als Zeitraum sagen soll, ich sage mal grob 3 Wochen, genau auf diesen Mann oder diese beiden Männer zugeht, mit denen ihr heute Abend gesprochen und gebetet habt, um zu fragen, du, ich habe weiter für dich gebetet, also falls man es getan hat, und ich wollte mal hören, wie sieht's aus in dem Punkt? Bist du vorangekommen? Und dass er von euch vielleicht mitteilt, und ich könnte mir denken, das kann auch Gemeinschaft unter euch vertiefen. Ja, also, jetzt erstmal 5 Minuten allgemeine Sendepause und dann melde ich mich und dann könnt ihr euch einander zuwenden und noch füreinander beten. So, Brüder, ich möchte zum Abschluss noch beten mit uns. Danke, Herr Jesus, für diese Zeit jetzt heute Nachmittag. Und wir möchten dich herzlich bitten, dass du in unseren Herzen das bewahrst, was dir wohlgefällig war. Das andere nimm hinweg. Erinnere uns, erinnere mich, erinnere jeden von uns an die Dinge, die dir wichtig sind. Schenke uns Raum zur Buße, wo unser Leben nicht deine Vorstellung von Mannsein entsprechen in der Praxis. Hilf uns, dass wir uns nicht in großen Worten verlieren, sondern Männer der Tat sind. Danke, Vater, für deine Treue. Bewahre uns jetzt auch im weiteren Verlauf dieses Tages und gib uns noch einmal die Aufnahmefähigkeit auch an diesem Abend und all denen, die noch dazustoßen. Wir danken dir, Herr. Amen.